meine Damen und Herren. Er steht zwar auf der schwarzen Liste, deswegen haben wir auch das Ich bin Doe-Theme vorher eingespielt. Aber wir werden außerkramen. Wir werden ihm die Chance geben. Und zwar, weil ich wieder mal ein Buch gelesen habe. Und zwar die Biografie vom Ambros Wohlfall. Ich halte es gerade in meinen Händen. Ich werde da ein bisschen durchblättern im Laufe des Podcasts. Und da vielleicht ein paar Gefühle und auch Emotionen, die ich dabei gehabt habe, transportieren. Der Christian ist auch da und schaut fantastisch aus. Christian, Ambros von der schwarzen Liste genommen, bist du damit einverstanden? Du warst ja damals derjenige, der das überhaupt einmal gemacht hat, dass er diesen Menschen auf die schwarze Liste gesetzt hat.
Tatsächlich war ich das. Ich weiß das ja schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass er drauf war und ich bin damit einverstanden. Wir müssen auch ein bisschen milder werden. Wir dürfen einfach, glaube ich, nicht mehr so hart mit ihnen ins Gericht ziehen. Mit unseren Helden oder Antihelden. Weil der Wolferl hat es schon verdient, da von uns einmal besprochen zu werden. Einfach auch, dass ich dieses ja fast schon freundschaftliche Wolferl, ja, sag. Das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass wir ihn nehmen. Und du hast da ein schönes Bild gewählt beim Skript. Also das, da lächelt uns ein junger Wolfgang Ambros entgegen. Ein wirklich nur junger. Also da schaut er sehr, sehr jung aus. Das muss ja echt wahrscheinlich bei der ersten Platten oder so gewesen sein. Hat ein gelbes T-Shirt an, blauer Hintergrund, schaut super aus. Schaut euch das auf Instagram, falls da alle seine Zugangsdaten wieder gefunden hat, bitte unbedingt an.
Hey, aber sobald ich die Instagram-Daten gefunden habe, lade ich wirklich alle versäumten, wahrscheinlich sogar alle Skripten mal hoch. Gesamt. So die letzten 100 ungefähr.
Die Skripten werden eher mal nicht schlecht. Sicher, ja. Das ist auch was für Fans.
Was? Skripten taugt die Fans. Du, er hat einen gelben Pulli an. Was hast du heute an, Christian, damit der Dieter sich aufgeilen kann?
Na, dafür möchte ich nicht herhalten.
Was soll ich machen? Nein, ich steck nicht in seiner Haut. Bin ich der Dieter?
Nein, ich auch nicht. Ich will nicht, dass das dann einfach für solche Zwecke genutzt wird, diese Information.
Ja, dann behalte es am besten für die.
Das mache ich.
Und wenn ich meinen Instagram-Account wieder finde, können wir ja das eine oder andere Büdel mal von dir posten. Vielleicht, Christian, übrigens bin ich in ein paar Tagen in Wien. Dann könnten wir mal wieder ein Review von einem Film machen. Wärst du dabei?
Wann denn?
Ja,
Wochenende?
Donnerstag oder Freitag? Spannender
Podcast-Moment. Donnerstag geht nicht, Freitag könnte funktionieren. Ich finde es aber auch schön, dass du bereits am Donnerstag jetzt ganz offiziell in Wien bist. Das taugt mir. Das ist die, das ist die richtige Einstellung. Und ich glaube, genau mit dieser Einstellung starten wir einfach einmal in diesem Podcast. Ich freue mich auf das, wenn wir wenn wir uns sehen. Ich muss ja sagen, ich freue mich auf deine Ausführungen bezüglich der Ambros-Biografie. Ein Mensch möchte bleiben, mit irgendeinem Untertitel noch, der gar nicht sein müsste. Was war der Untertitel?
Das ist witzig.
Ah, Zwider und Schier oder irgendwie.
Mein Leben zwischen Schuld und Schicksal.
Schuld und Schicksal, ja.
Und
ja.
Es ist tatsächlich so, dass der Ambros es ohne diesen Untertitel nicht gemacht hätte. Und da sind wir schon mal bei einer Info. Das ist allerdings aus einem Interview, das ich gelesen habe vom Falter, was zu dem Buch dazugehört hat. Und es wird halt eben vorgeworfen, quasi, dass das Buch sehr auf dem 10 Jahre zuvor erschienenen Buch basiert. Und das stimmt auch, das habe ich allerdings nicht gelesen. Und es ist halt viel passiert, so in den letzten 10, 15 Jahren bei ihm. Da ist er nochmal gescheit abgestürzt. Riesenprobleme gehabt mit der Mutter seiner Zwillinge. Und das, glaube ich, ist im alten Buch einfach noch nicht so beschrieben, wahrscheinlich. Und darauf basiert das Buch über seinen Aufstieg und seinen Fall und wiederum Aufstieg und wieder Fall, also um das Auf und Ab in seinem Leben, das, so viel kann ich verraten, tatsächlich sehr extrem ist.
Ja, genau. Da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt.
Er hat wirklich, also man hat ja immer so im Kopf, der Ambros, der der hat viel gesoffen, ist Alkoholiker, hat viel Drogen genommen, diese Geschichten. Und ich kann euch eins vorweg schon sagen, es stimmt alles. Also, er hat viel gesoffen.
Drogen auch.
Er hat viel Drogen genommen, er beschreibt es sehr, sehr, sehr genau, vor allem LSD und Kokain. Und hat da wirklich sehr lange Zeiten damit verbracht. Er war extrem mit den Frauen, er war extrem in seinen Entscheidungen. Ja, ist ein sehr interessanter Typ, finde ich. Und ja, er hat nichts ausgelassen, würde ich jetzt einmal sagen. Und das Buch ist auch sehr interessant. Teilweise kommt es mir ein bisschen so vor wie beim Gottschalk, so dieses verbittert Zurückschauen am Engel und nicht mehr ganz damit klarkommen, dass er jetzt halt 70 ist und nicht mehr 40 oder 30 oder so oder nur jünger. Kann aber natürlich sein, wenn man so hoch oben war irgendwie und solche extremen Erfolge gefeiert hat und so angehimmelt worden ist, dass das halt dann einfach auch umso schwerer zu verkraften ist, wenn es nur dazu wie bei ihm so ist, dass er dann massive gesundheitliche Probleme hat. Allerdings gar nicht so vom Saufen oder von seinem Lebenswandel, sondern weil er einfach Wirbelsäulenproblematik hat, die er jetzt allerdings durch eine Operation verbessert hat. Genau. Ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, er kommt sich schon sehr, sehr gut vor. Das kommt auch nicht immer extrem sympathisch rum, finde ich. Also, aber ja, das ist, glaube ich, einfach sein Ort. Er ist ein gerader Michel ein bisschen und denkt sich, wer mich mag, mag mich, wer nicht, nicht. Ja, was auch okay ist, oder, Christian?
Ja, sicher. Und ich glaube, der Ambros ist ja nicht angetreten, um irgendeinen Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen.
Gell? Genau. Genau, er ist halt ein meinungsstarker Typ, kommt mir vor. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich sehr, also meinungsstark und ein bisschen arrogant, aber andererseits aber auch schon sehr philosophisch. Und er ist schon klar, dass das Leben halt einfach kein Zuckerschlecken ist. Und viel verarbeitet in dem Buch auch den Gedanken, ob eben seine Dinge, die er sich geleistet hat in seinem Leben, vielleicht jetzt schicksalsmäßig zurückkommen. Ja? Ein Backlash sozusagen, um es um in Anglizismen zu reden.
Ich kann mir vorstellen, Olli, dass natürlich dieser ganze Lebenswandel, also ich glaube, da kannst du nicht davon ausgehen, dass du mit 70 die noch, dass du dann noch pumperl gesund bist. Das geht sich einfach nicht aus.
Genau.
Und ja, das glaube ich, das genau. Vermute ich einmal, wird er da einfach dann jetzt ansprechen. Du, ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut bei der Vorbereitung und da muss ich auch sagen, es ist, je später es wird, also jetzt nicht von der Zeit her, sondern je näher wir dem Jetzt kommen in diesen Interviews, umso schwieriger wird es auch, ihn zu verstehen. Und das ist ja manchmal schon wirklich, Alter, also das ist ja, da gibt es ja Aufnahmen, wo er, weder er noch ich, glaube ich, gewusst haben, worum es da geht, in dem, was er da gesagt hat. Oder zur Veröffentlichung des Buchs, da, das du gelesen hast, da waren sie bei der Stöckl zu Gast. Hast du das auch gesehen? Mm-mm. Da war der Kolonowitz, Prokopetz und Ambros, beiden anderen auch 70-jährig, waren nur redegewandt, eloquent. Während Ambros so komisch schon dahergeredet hat und Stöckl ja fast schon mitleidig auf ihn immer hingeschaut hat und gehofft hat, dass er wieder aufhört mit einem Satz, der am Sätze zu Ende gesprochen hat und alles. Das ist für mich nicht sehr einfach gewesen zum Anschauen, weil mich der Ambros einfach ja auch schon sehr, sehr lang begleitet und ich ja, schon in den 90er seine Lieder aus den 70ern geliebt habe und auf Kassetten gehabt habe und gehört habe und alles. Und das war alles super auf den Punkt gebracht, obwohl es 20 Jahre vorher schon gemacht worden ist ungefähr. Und jetzt ist er halt alt, gebrechlich und ich weiß nicht mehr, ich würde jetzt dieses harte Wort nicht in den Mund nehmen, aber ist er noch wirklich zurechnungsfähig?
Ja, also das Buch ist sehr, also sehr aktuell, da wirkt es jetzt nicht so, wie wenn er nicht zurechnungsfähig wäre. Aber ja, du hast jetzt eh schon deine Gefühle und deine Emotionen geschildert. Ich habe, um auf meine eigenen Gefühle nur kurz, um denen auch noch Raum zu geben, ich habe einmal live gesehen, also außerhalb von so Donauinsel oder sonst was, so ein bisschen bewusst halt einfach hingefahren zu Amboss. War auch irgendein Open Air Gratis-Konzert allerdings. Und das dürfte in dieser Phase gewesen sein, wo es ihm schon ganz, ganz schlecht gegangen ist. Also er ist halt auf dem Stuhl gesessen und er hat wirklich auch da den Text vergessen und hat einfach gewirkt, wie wenn er voll angesoffen war, ehrlich gesagt. Ob es war oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Jetzt nach dem Buch würde ich sagen, ja, es waren auch andere Umstände, die ihm einfach so gebrechlich gemacht haben oder eben auch diesen Eindruck vermitteln haben lassen. Aber es war wirklich kein tolles Konzert, muss ich sagen. Also,
ja. Ist mir ganz anders gegangen. Ich habe mir, ich glaube, am Höhepunkt seines Schaffens erlebt. Die haben, wann war das? Das war, glaube ich, 96 oder Anfang 97, also kurz nach dem legendären Stadthallenkonzert zum 25-jährigen Bühnenjubiläum, wo ja extrem viele Stargäste anwesend waren, habe mich gesehen, ebenfalls in der Stadthalle, und Olli, du wirst es nicht glauben, ich glaube, ich habe es sogar schon mal erzählt, in einem Podcast, ich habe ihn gesehen, während ich beim Bundesheer war. Und du kannst dir vorstellen, wie sehr ich mich über das Lied Tagwache dann gefreut habe. Also das war perfekt, ja, und er war wirklich so in den 90ern war er top, war spitzenmäßig drauf. Das war das, wie es mit A3 dann losgegangen ist und so. Das war diese Phase, war er nur topfit, absolut am Höhepunkt. Und ich habe sehr, sehr schöne Erinnerungen an dieses Konzert. Also ich bin sehr froh, dass ich den Wolfgang Ambros in der Stadthalle gesehen habe. Weil ich glaube, ja, vielleicht Donauinsel, aber ansonsten glaube ich, gibt es nichts Besseres als die Wiener Stadthalle für den Wolfgang Ambros.
Das denke ich mir. Ja, wunderbar. Freue mich sehr für die und auch für alle anderen, die ihn in Bestform erlebt haben. Aber ja, das beschreibt eh schon alles. Also eben war er nicht immer in Bestform. Ich habe da nur zwei weitere Passagen aus diesem Falter-Interview rausgesucht. Die eine ist genau, das, was ich eigentlich vorher eh schon so ein bisschen beschrieben habe, was die Motivation war für das Buch. Da war eben der Untertitel ihm so wichtig. Und das Zweite, das ist natürlich für unseren Podcast wichtig, weil da stellt der Falter folgende Frage. Als alter Sturschädel können Sie sich gegen die Gschaftl-Hubert doch gewiss wehren? Und da haben wir gedacht, das ist natürlich ein wirklicher Freit. Ja?
Also,
dass der Ambros ein Sturschädel ist und unsere Podcasts horcht, das ist natürlich schon klasse. Ja. Ja. Weil wer es noch nicht weiß, ja, ich habe nur einen Pumuckl-Podcast, den mache ich mit dem sehr verehrten Dieter. Und der heißt Pumuckls Sturschädel. Könnt ihr gerne mal reinhorchen, liebe Hände. Da holen wir euch natürlich auch gern ab, was Pumuckl-Nerdigkeit betrifft.
Du, das sagt ja, da sagt ihr ja schon einige Jahre wieder dran, oder, Oliver? Wie lange machst du den Sturschädel schon gemeinsam mit dem Dieter? Frage 1. Frage 2, warum werden die immer so komisch benannt mit 13a und 13b? Und warum wird 13b noch 11a veröffentlicht und so? Da kenne ich mich nicht genau aus. Was hat es damit auf sich?
Naja, das, als Hörender, der du scheinbar nicht bist, würdest du das dir selbst beantworten können, warum die Reihenfolge in dem Fall verändert worden ist. Es ist so, dass die Hörspiele halt immer nur, also zwei Geschichten auf einer Kassette waren. Und die Kassette Nummer 13 hat auf der A-Seite eine Geschichte gehabt und auf der B-Seite eine Geschichte. Und deswegen, und das ist unser Leitfaden, dass wir uns sozusagen an der Chronologie der Hörspiele orientieren. Und der Hörspiele von Gustl Beyerhammer, muss man dazu sagen, weil er nicht der einzige Eder war, der Beyerhammer. Und die zweite Frage ist, um die zu beantworten, es war Ostern und da haben wir Punkel und die Ostereier vorgezogen und haben diese Folge, die eigentlich gewesen war, dann ausgelassen und die Ostereier wäre dann die übernächste gewesen. Und die danach war dann der 1. April. Der hat ja auch super dazu gepasst, weil der Ostermontag heuer ja der 1. April war. Und jetzt haben wir diese Folge nachgeholt. Die geheimnisvollen Briefe, die sehr witzig ist.
Danke, Olli. Das hast du mir jetzt wirklich so erklärt, dass ich habe es verstanden. Mein Gott, was würde ich dafür geben, dass ihr einen Fragezeichenschädel macht oder sowas? Damit könnt ihr mehr anfangen, das habe ich nämlich wirklich gehört. Aber leider, da gibt es schon Tausende, da haut sich hier natürlich in dieses Haifischbecken. Begebt ihr euch nicht.
Gell? Na, meine Güte. Lieber Christian, ich sag dir nur kurz, was der Ambros darauf geantwortet hat.
Ja, bitte. Kannst du kurz sagen, wie die Frage war, weil es haben sicher auch die Hände schon vergessen mittlerweile.
Als alter Sturschädel können Sie sich gegen die Gschaftelhuber doch gewiss wehren. Ja, aber ich will mich nicht mehr wehren. Ich habe keinen Bock darauf, mich gegen irgendetwas durchzusetzen. Gott sei Dank bin ich in einer Situation, dass ich etwas machen kann, wenn ich will, aber nichts machen muss. Wahnsinn, schon wieder vollkommen falsch betont, den Satz.
Aber was übrigens, wer sich gerade noch was erstreitet? Nämlich unser Held von vor vielen, vielen Jahren, der Toni Polster.
Ja.
Der streitet sich 3 Tore, die er geschossen hat in einem Freundschaftsspiel, glaube ich, dass sie die offiziell anerkannt werden. Und alle. Das wäre auch mehr ein Thema für einen Podcast, glaube ich, weil das ist der Gerichtsprozess, der, glaube ich, seit O.J. Simpson die meiste mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Ja, Toni und seine 3 Tore.
Ja.
Sehr, sehr gern. Vielleicht spricht er uns dazu auch wieder was ein.
Ich würde mich sehr gefreut. Warum geben sie ihm die nicht? Du bist ja so ein Kronenzeitungsleser.
Ich möchte mal einen guten Freund von mir zitieren, der mal zu mir gesagt hat, ich lese jetzt überhaupt keine Nachrichten mehr. Und weißt du was, Olli? Seit ich keine Nachrichten mehr lese, geht es mir besser.
Das ist ein gescheiter Typ. Der taugt mir.
Sehr cooler Typ.
Ja.
Ja. Genau. So, lieber Freund, ich spüre jetzt das Heldenthema ein. Für die, aber für die da.
Der Held der Woche.
So, also es geht um Wolfgang Ambros. Ich habe ein bisschen was zusammengeschrieben. Einige Infos davon haben die Quelle Wikipedia. Andere Infos haben die Quelle Mein Hirn aus dem Buch. Und ich fange mal mit Mein Hirn an. Das Buch fängt nämlich sehr spannend an mit dieser sehr verzwickten Situation um das Sorgerecht seiner Zwillinge. Du weißt, Christian, er hat ja im späten Alter, mit 60 ungefähr, oder knappe 60, nur mal mit einer Frau Kinder gekriegt und das sind Zwillinge geworden. Und in dem Buch benennt er zum Beispiel die Frau nie per Namen, was schon auf einiges hindeuten lässt. Und es war so, dass...
Darf er wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich darf er sie nicht namentlich nennen.
Es kann natürlich auch sein, ja. Aber es kann auch sein, dass es einfach nicht will, weil er lässt wirklich kein gutes Haar an dieser Frau. Es war halt so, dass... das kommt dann halt schon später aus in dem Werk, dass er halt einfach auch jetzt nicht so extremst intensiv sie immer auf die Beziehungen einlassen hat. Er hat halt sein Leben gelebt und die Frau er war halt froh, wenn die Frau irgendwie auf ihrem Wort da haben, was ihm auch nicht immer gelungen ist, kommen wir dann auch noch dazu. einmal ist er einfach für 9 Monate nach Amerika, hat sie da mit einer anderen Frau herumgetrieben, da auf Reisen gegangen und wie er wieder zurückgekommen ist, hat er sich dann gewundert, dass seine Frau nicht mehr da ist. Auszogen ist.
Tatsächlich.
Ja. Er sagt, er hat sie jetzt. Also er ist jetzt ein Bass, aber er war schon sehr traurig. Er hat schon lange dran kiefen
müssen. Oder kiefet.
Er hat kiefet, ja. Nee, und bei der war das halt so, bei der Mutter seiner Zwillinge, dass sie dann irgendwann halt auch einmal gesagt hat, so, Schluss, mir reicht's mit dir. Warum auch immer, das beschreibt er jetzt gar nicht so, was er ausgefressen hat. Aber es hat sich halt einfach vielleicht aus verschiedenen Gründen, ist ja egal. Auf jeden Fall hat sie sich dann so auch auf das Haus versteift und wollte dann halt irgendwie das Haus dann auch abluchsen, in dem sie gemeinsam gewohnt haben. Und er wollte es aber nicht und hat das nicht eingesehen. Es ist ein Rosenkrieg entstanden. Und dann haben sie das Haus aufgeteilt und sie hat Wände, Zwischenwände einzogen, sodass halt wirklich quasi das Haus dann separat voneinander getrennt ist und man sich halt einfach wirklich nicht mehr sehen muss. Und was halt sehr arg ist, ist halt, dass sie halt sozusagen die Kinder peu à peu entwöhnt hat. Und das ist halt schon natürlich ein, also an dem hat er schon sehr, sehr hart, da hat er schon schlucken müssen und das schwer verarbeiten, Kinder. Und bis jetzt, glaube ich, tut ihm das sehr weh. Letztendlich hat er aber keine Chance gehabt, weil wahrscheinlich ist es halt so, wenn du es so gerechnet kriegst und die Frau will nicht, dass du teilhast an der Erziehung, dann findet sie schon Wege und Mittel, dass das dann so ist. Ne? Und so war das. Also ist schon sehr, das ist ein sehr trauriges Kapitel. Und die Kinder suchen jetzt auch keinen Kontakt zu ihm, aber sind halt wahrscheinlich auch vielleicht manipuliert. Ne?
Ja, klar. Aber ja, so viel wissen, wir kennen die andere Seite nicht, wir wissen ja nicht, was da passiert ist. Und du hast vorher eingangs gesagt, dass er so viel getrunken hat. Und ja, also da kann ich mir natürlich jetzt, das, ohne sie zu kennen und ohne irgendwas über diese Zwillinge zu wissen, kann ich mir vorstellen vielleicht, dass die Frau einfach vielleicht nur die Kinder schützen möchte vor dem betrunkenen Mann. Ja.
Ja.
Kann ja alles sein. Ne? Ja.
Mag die andere Seite der Medaille sein. Ja. Ob er damals noch so viel getrunken hat, weiß ich jetzt nicht, aber ja, oder zumindest keine Drogen. Also ja, er schreibt, er hat dann mit den Drogen hat er dann relativ bald, sage ich jetzt mal, aufgehört. Er sieht sich da eher so als Hippie und hat halt viel experimentiert, aber er schreibt, wie es dann alle genommen haben und wie es dann quasi zum guten Ton dazugehört hat, dass man sich einen Nasal zieht, zumindest in den Kreisen, in denen er sich bewegt hat, hat es nicht mehr interessiert.
Und wann war das? Wann war das ungefähr?
Ja, das
80er?
Ja, relativ früh jetzt, was das betrifft, ja. Genau, 80er, nein, ich glaube eher in den 90er, aber ja. Spätestens, sage ich jetzt einmal, Mitte 90er. Aber wir können gerne ein bisschen von vorne anfangen.
Bitte.
Christian. Ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen die Zeit von 1952, wo er geboren ist, und zwar am 19. März als Wolfgang Ambros und 1970. Er ist geboren in Wien, hat aber seine ersten Lebensjahre in Wolfsgraben in Niederösterreich verbracht. Das ist da im Wienerwald.
Wienerwald. Kennst du das? Kenny ist nicht so weit weg von Wien, ja.
Genau. Sein Vater hat dort die Schule, die Volksschule geleitet und seine Mutter ist auch Lehrerin gewesen. Sein Verhältnis zu seinen Eltern war sehr schwierig. Also seine Mutter beschreibt er als schwach, aber liebevoll und sein Vater beschreibt er als sehr distanziert und sehr, also der hat seine Kunst nie verstanden, hat in Beamtenmustern gedacht, so in quasi, ja, du musst auch Lehrer werden, weil dann verdienst nach 20 Jahren so und so viel Geld und nach 25 Jahren so und so viel Geld, so in die Richtung und hast einen fixen Job. Das hat einen Wohlfall, wie wir ihm ja nennen dürfen, gell? Hat ihm nicht interessiert. Später ist er nach Pressbaum gezogen und jetzt kommt was die wieder sehr interessieren wird. Ich weiß nicht genau, ob du österreichische Gymnasien auch sehr interessant findest.
Doch, doch. Ich kenne ja einige von ihnen sogar, ja.
Okay, ja, Pressbaum gezogen, aber er hat dann das Bundeskonvikt im zweiten Wiener Gemeindebezirk und das Gymnasium Astgasse im 14. Wiener
Gemeindebezirk. Ja, Astgasse kenne ich.
besucht. Ja. Warum zwei? Das kann ich euch sagen, weil er war ein Falott. Das ist definitiv von ihm selbst auch so festgehalten. Und er war mal in einem Internat, wo er ärgste Dinge erlebt hat. Ja, Internatsgeschichten aus den 70ern oder ja, 60ern, die sind nie gut, oder?
Nie.
Könnt ihr euch eh ungefähr vorstellen, ja. Ich weiß nicht, was ist das wirklich so arg gewesen? Da schreibt er wirklich auch von Missbrauchssituationen, die er zwar jetzt Gott sei Dank selbst nicht erlebt hat, sagt aber einfach Kollegen von ihm, aber natürlich Gewalt und Erniedrigungen, und er sagt halt, dass die ganzen Lehrer halt alle irgendwie verkappte Nazis waren und das halt irgendwie, ja, also ganz arg.
Ja, aber also das glaube ich ihm schon, also das ist ja nicht der Einzige, der es erzählt, und der, schau mir auf das Geburtsdatum, damals in die 60er, 70er, das waren halt nur ehemalige Nazis, die da unterrichtet haben, ja, das ist ja auch kein Geheimnis, die hat es einfach nur gegeben, die haben damals nur gelebt, und was die Missbrauchssituation oder Gewalt angeht, ja, Olli, du bist selbst in die Schule gegangen, ja, Gewalt steht irgendwie oder stand schon oft an der Tagesordnung oder Erniedrigung. Nicht?
Ja. Ja.
Und dann noch im Internat, unbeobachtet, die ganze Zeit, 24-7. Bei dir nicht, ne?
Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Erniedrigungen und Gewalt, also Erniedrigung und Gewalt ist sogar definitiv nicht am Plan gewesen.
Hat es niemanden gegeben in der Klasse, der in der Rangordnung unter allen anderen gestanden ist? Der also, eventuell einfach
gruppenintern?
Ja, der einfach eventuell erniedrigt wurde aus heutigen Sichtweise oder gemobbt.
Hm. Ja? Ja, doch.
Das wo dann vielleicht da ein bisschen Gewalt angewendet wurde. Hm. Auf jeden Fall verbale Gewalt.
Lehrer an Schüler gedacht, aber das schreibt er eher.
Ja, Lehrer und Schüler, das kann ich auch nachvollziehen. Ja.
Diese Rang- und Hackordnungen hat es natürlich auch gegeben im Internat. Ja. Bestimmt. Ja. Na gut, und dann befinden wir uns schon in den 70er Jahren.
Naja, die grafische, hast vergessen zu erwähnen.
Ja, richtig.
Er ist dann auf die grafische Lehr- und Versuchsanstalt im 14. ebenfalls wieder gegangen, hat sich da zum Siebdrucker ausbilden lassen, hat die Ausbildung aber abgebrochen. Aber was ganz wesentlich war, er hat Josie Prokopetz dort kennengelernt, der ebenfalls kurze Zeit auf der grafischen war.
Richtig. Du weißt es vielleicht, was der Josie Prokopetz für einen wichtigen Teil in seinem Leben einnimmt.
Ja, das weiß ich. Und ich werde sich jetzt da sagen, nicht nur, dass sie sich schon während der Schulzeit kennengelernt haben, sie haben halt auch ganz wichtige Jahre miteinander verbracht, und Josie Prokopetz, um das Ganze abzukürzen, war ja eher der Literat, schreibt ja nach wie vor Bücher, hat auch Musik gemacht. Dann
wie taugt der Josie so?
Bin großer Josie-Fan in der Vorbereitung. Jetzt auf dem Ambros bin ich ein bisschen abgedriftet und bin dann mehr schon beim Josie gehängt.
Okay.
Und habe ich dann aufpassen müssen, um wieder zu Ambros zurückzukommen, weil ich gebe es jetzt einfach zu, ich bin ein absoluter Josie Prokopetz-Fan.
Ah, machen wir ja mal. Ich zum Beispiel habe sehr wenig Überschneidungspunkte. Sagt man das, Überschneidungspunkte?
Ja, dann schau dir mal, hast du dir bei der Vorbereitung die Laudatio angehört, die er gehalten hat, anlässlich der Verleihung des großen goldenen Ehrenzeichens um die Verdienste der Republik Österreich, damals, wo der Faymann noch Bundeskanzler war.
Naja, mit diesem, also ich habe es wirklich geschafft, mich voll zu fokussieren auf den Ambros.
Ja, das war, ja, das hat ja, die Laudatio hat er über den Ambros gehalten. Und da beschreibt er, wie er ihn kennengelernt hat, und einfach extrem witzig formuliert. Und mich halt sowas ab, ich stehe drauf, und ich war knapp dran, mir das komplette Werk von Josie Prokopetz zu bestellen.
War schön.
Also jetzt das literarische Werk.
Da sind wir wieder, beim Punkt, oder? Wir podcasten nicht nur für euch, liebe Leute. Wir podcasten auch für uns, weil ich sage, schau, ich habe mir jetzt den Ambros sein Buch gekauft, das lese ich, da können wir einen Podcast drüber machen. und du sagst, cool, Armbrust taugt mir sowieso, beschäftigt mich ein bisschen damit wieder und kommst wieder voll in den Flow und sogar in den Josie-Flow. Was gibt's Besseres?
Ja, voll.
Du, und dann haben sie gemeinsam ein Lied geschrieben. 1971, im zarten Alter von 19 Jahren, ja, hat der Ambros veröffentlicht den Song Der Hofer.
Genau.
Und wer hat ihn geschrieben, Christian?
Ja, natürlich, der Josie Brockobetz hat den Text geschrieben zuerst. Und dann hat der Ambros die Musik dazu gemacht. Und das Interessante war ja, dass er der gar nicht wirklich, dass ihm die Plattenfirmen haben, ihnen den Hofer nicht so aus der Hand gerissen, wie man meint, weil der Hofer keinen wirklichen Refrain hat, er plätschert so dahin, es ist ein ganz untypischer Song, weiß ich natürlich auch, also vor allem auch der Brockobetz damals,
Brocky,
damals auch noch unerfahren war, beim Schreiben, und oder Liederschreiben. Und
aber ist das nicht der Refrain? Der Hofer war es vom 20er-Haus, der schaut schon so verdächtig aus.
Schaut mal so verdächtig aus, glaube ich, was.
Hast du jetzt gemerkt, was ich gemacht habe? Ich habe den Hofer-Text mit einem anderen Lied gemischt.
Das ist ja unglaublich. Das ist ja wie bei der Show vom Joko.
Ja. Es war nämlich die Melodie von Zentralfriedhof. Pah. Sein Lebtag noch nicht war. Du schaust, da
was ich was kann. Ja, voll. Das stimmt. Ja. Hofer, das war der Hofer. Und das war es aber noch nicht mit Josie Brockobetz, weil er noch, ich glaube, auch für Zentralfriedhof den Text geschrieben hat, zum Beispiel.
Ja, sie haben
Tagwache.
Lange genau miteinander zusammengearbeitet. Und er hat tatsächlich genau da sehr, sehr viel geschrieben für den lieben Ambros.
Und ja, ich würde euch wirklich raten, dass ihr euch Zeit nehmt, wenn ihr sie noch nicht kennt, diese 70er Ambros-Platten euch einmal einfach zu Gemüte zu führen. Weil da sind echte, echte Schätze drauf.
Und in mir, du bist ja ein großer Fan von Konzeptalben.
Konzeptalben bin ich absoluter Fan. Nur, ich stehe, und dazu bekenne ich mich jetzt einfach auch, ich stehe auf die Stimme vom jungen Ambros. Ich stehe gar nicht mehr so sehr auf den 80er, 90er Jahre Ambros, ja, von der Stimme her. Ich stehe voll auf den 70er Jahr Ambros. Ja, da muss dieses, wie soll ich denn sagen, diese jugendliche Kraft, das Wienerische auch dabei drinnen hast. Das, auf das stehe ich. Und der, ja, das höre ich mir jetzt da wieder an.
Und das Konzeptalbum Der Watzmann ruft, kennst du
auch? Kenne ich, und da hat übrigens auch eine Freundin, die in 30, 30 Years die Hauptrolle spielt, übrigens, den du ja auch schon gesehen hast, die hat dort gesungen, Background, bei einer Tournee irgendwann mal nach 2000 oder um 2000 herum, die Susa aus Salzburg.
Ist das
du kennst sie noch, oder? Kennst du, hast den Film einmal gesehen?
Ich habe es vor Augen, wie wenn es gestern gewesen war.
Und dadurch, ja, kenne es und kenne Ambros, Brockobetz, Eberharter.
Und Taucher.
In Taucher habe ich nie kennengelernt.
Ja, das ist allerdings der Originaltyp von dem Trio, mit der Watzmann ruft. Da haben sie sich aber dann später überworfen mit dem, der Brockobetz und der, also hauptsächlich der Brockobetz.
Hast du nicht Tauchen eigentlich?
Tauchen, stimmt eigentlich. Und dann ist der Eberharter. Allerdings nicht der Klaus, sondern der Steff.
Nein, umgekehrt.
Eingesprungen, ja. Er hat gesagt, ich mag aufhören zum Skifahren, ich will jetzt auf die Bühne. In der Rolle ist mir zu blöd geworden, hat er gesagt. Steff Eberhardt, der Doktor, der ist ein guter Typ, oder? Geht man mal machen.
Ja, nur leider, ich meine, Spitzenskifahrer, nur leider habe ihn so abgespeichert, als dass er nur Rennen gewinnen kann, wenn der Hermann Mayer gerade verletzt ist oder nicht da ist, ne? Leider.
Das werden wir dann besprechen.
Ja, das besprechen wir
dann besprechen, ob das so ist. Na gut.
Also der andere, aber er hat nach wie vor die beste Linie auf der Streift erwischt.
Ja, legendär.
Ja.
Gut, später ist dann, 1975 ist dann Die Segel zwickt's mich rausgekommen. Das war dann sein nächster kommerzieller großer Erfolg. und alles dazugehörige Album. Du hast das vorweg schon genommen. Es lebe der Zentralfriedhof ist auf Platz 1 gelandet. Gut, über Es lebe der Zentralfriedhof können wir vielleicht auch noch ganz kurz reden. Ist vielleicht, also aus meiner Sicht, irgendwie die lässigste Nummer. Taugt man schon sehr.
Was von allen Ambros-Nummern?
Ja.
Also ich, okay.
Du bist allerdings auch sicher mehr drin als ich in den Liedern. Mir hat jetzt mehr, ich habe mir das Buch ja eigentlich mehr gekauft, weil mich der Mensch interessiert. Die Lieder, da bin ich gar nicht einmal so über den Tellerrand, über die Ö3 oder über die Ö-Regional, weil ich auch sehr gerne Ö2, ja. Schiene hinausgeht.
Ö2? Hast du das Ö2? Radio Burgenland ist Ö2.
Ja, klar.
Ja, ja, Ö2.
Ö1, Ö2, Ö3 sind also schwarz im Kapitel,
nein,
oder?
Nicht.
Und FM4 ist der vierte Sender. Deswegen ist es.
Ah ja, mehr. Jetzt verstehe ich es erst. Jetzt macht das alles Sinn.
Ja. Das ist eh, da Ö2. Können wir gleich die Brücke spannen eigentlich, ja, ja. Weil es war ja, glaube ich, schon so, dass die lang gespielt worden sind, halt vor allem in die 80er dann auch. Und dann in den frühen 90er sind sie verbannt worden auf Ö2, die Austropopper.
Aber warum denn? Ja,
weil es ein nice Konzept gegeben hat beim ORF, dass halt Dialektmusik nicht mehr auf Ö3 spielen.
Achso, aber auf Ö2 schon noch.
Auf Ö2 schon, ja.
Aber es wird trotzdem Tantiemen-Einbußen gegeben haben, ne?
Ja, Tantiemen-Einbußen und auch, glaube ich, halt einfach Reichweite. Weil wenn du auf Ö3 auf und ab gespielt wirst, dann hast du es geschafft. Und wenn es nicht der Fall ist, dann kannst du schon auch wieder mal abstürzen.
Aber mittlerweile werden sie wieder gespielt, ne? Die ganzen,
ja,
Dialekte.
Ist das so? Ja, ja, die neuen deutschen, österreichischen Dings haben sie dann mal so. Ja, ist erst recht, ja. Mondscheiner und so.
Na, die kenne ich auch noch.
Okay, wir schweifen ab. Ja, zentral, mir taugt schon der Text halt auch. Es ist irgendwie so eine Friedenshymne, oder?
Es ist ein Spitzenlied, ja.
Ja, genau.
Gibt es überhaupt nichts.
Und ich stehe auf Gleichheit der Menschen, das muss ich auch dazu sagen. Gut, das kommt auch im Buch raus, er sieht sich schon sehr als Rockstar. Und er schreibt auch von sich so. Also ich bin da ein Rockstar gewesen. Und war er für dich ein Rockstar?
Nein.
Ist das ein Rockstar?
Nein. Und da ist auch, ich habe vorher vom Höhepunkt gesprochen, von den 90ern, wo ich ihn da gesehen habe, oder auch da beim Jubiläum, habe ich wieder Videos gesehen, 25 Jahre Bühnenjubiläum, und was hat er an auf der Bühne? Eine Jeans und ein Hemd, das er eingestreckt hat in die Jeans. Nein, Rockstar ist er nicht.
Genau.
Nein.
Er behauptet auch von sich selber, dass er extremer, fescher, junger Mann war. Und ja, er beschreibt da im Buch sehr viel sexuelle Erlebnisse. Das ist schon sehr interessant, so mit Groupies und so. Und, ja.
Tatsächlich?
Also er hat schon gekrochen. Also er geht jetzt nicht ins Detail, aber ja, die Frauenherzen sind ihm schon sehr zugeflogen. Ja.
Mhm.
Und ja, übrigens sagt er, er hat niemals während der Arbeit war er nie unter Drogen, also während der Bühnenarbeit. Das hat ihm nicht zusammenpasst, irgendwie. So wie wir zum Beispiel, ja. Gut, Ende der 70er hat er dann noch einen großen Hit gehabt. Du weißt das wahrscheinlich schon, auf was ich hinaus will.
Skifahren?
Ja, richtig. Bravo. Es war nicht einmal ein Quiz und trotzdem hast du die jetzt so unglaublich hervorgetan.
Ja.
Ja, gratuliere.
Mir da ist auch im Gespräch rausgekommen, das ich vorher schon erwähnt habe, bei der Stöckel, dass der Kolonowitz hat das gehört, also so eine Urfassung, ne? Jetzt einmal, einfach nur auf der Gitarre eingespielt und hat sofort gewusst, dass das ein Hit wird. Brokkobetz hat das Lied überhaupt nicht leiden können am Anfang.
Okay.
Er hat zwar schon, ja, dann gesagt, okay, er hat schon gewusst, dass er Hit wird, aber eigentlich hat es mir überhaupt nicht taugt und taugt mir noch immer nicht. Aber ich gönne es ihm. Er gönnt es ihm. Und eigentlich ist Skifahren wahrscheinlich der größte Hit, gell? Von so vielen. Für unsere Generation zumindest.
Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich, wenn du die Leute fragst, was kennst am, oder ja. wenn du 100 Leute fragst, nennen sie mir einen Song von Wolfgang Ambros, dann werden wahrscheinlich die meisten Skifahren sagen. Ja.
Genau, und das kommt ja nicht von irgendwo her. Der Ambros hat dann auch überhaupt nicht verstanden, dass er plötzlich so als Kommerzler angegriffen wurde, weil er hat einfach nur einen Tag in seinem Leben beschrieben, den er leiwand findet. Und laut Brockerbetz hat es damals ja nur 3 Stufen gegeben. Ne? Entweder leiwand, nicht leiwand oder urleiwand. In der Welt von Ambros. Und okay. er hat einen leiwanden Tag beschrieben, oder einen urleiwanden Tag, weil er so gut, er hat eine Skilehrerprüfung, das wissen viele auch nicht. Ambros ist ein extrem guter Skifahrer gewesen. Gewesen, ja. Und darum hat er Skifahren gemacht. Ich glaube, das war gar nicht so intensiv. Er wollte gar nicht unbedingt.
Intention.
Ja, genau. Er wollte gar nicht unbedingt so einen Hit schreiben, aber es ist ihm halt passiert.
Ja, das stimmt. Ja. Er ist Skilehrer geworden, weil er ein bisschen weg wollte von dem anfänglichen Ruhma und so. Und das ist eigentlich witzig. Ja. Hat dann mit 2 anderen Leuten gesagt, ja, die wollten Skilehrer werden und gesagt, ja, passt, bin dabei. Aber er hat nur Deutsche und andere, Nicht-Österreicher unterrichten dürfen.
Fast schon abwertend. Er hat nur Deutsche unterrichten dürfen. Also muss er eine Spezialprüfung haben. Achso, ich habe mir gedacht, du brauchst nur eine Spezialprüfung, dass du auch Österreicher unterrichten darfst.
Nein. Achso, nein. Da ist um ein Fame gegangen, verstehst du?
Wobei, ein bisschen Fame hat er in Deutschland auch gehabt.
Na gut, er hat dann einige Coverplatten gemacht.
Top.
Ja, Bob Dylan, Stones hat er was gecovert und so.
Ja, die Bob Dylan, die sind nicht diese alten, die sind nur, da spreche ich nur von den 70er Jahren. Ambros. Mhm. Der junge Ambros, der Dylan singt, wow, ist das gut. Leute, bitte, gebt euch das. Dann den Jahrtausendwende Ambros, der dann Ambros singt Waits macht. Großartig! Ja, ich kann mich erinnern, es war glaube ich nur 99 oder so, bin ich mit der Schwester eines Freundes nach Spanien gefahren, in die Pyrenäen, in den Ferien. Und wir kommen zurück und es war gerade der 50. Geburtstag von Papa. Ja? Und sie und er haben mein Freund und seine Schwester haben das Zimmer nebeneinander gehabt. Und ich war halt dann einfach im Zimmer von ihr und da ist gerade Ambros singt Waits rausgekommen. Und er eben, mein Freund hat da, glaube ich, das hat man damals beim CD-Player einstellen können, dass man immer nur ein Lied immer und immer wieder hört. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Aber der hat ungefähr 3 Tage, und ich glaube, so lange war er in dem Haus, nur ein Lied gehört, und das war Da bin ich daheim.
Vom Ambros singt Waits.
Genau.
Ja.
Das war super. Das war echt eine schöne Erinnerung.
Gut, ich meine, da bringt sie sich dann schon ein. Ja, dann, ja. Auch wenn es dir vielleicht am Anfang nicht gefallen hat, aber am Schluss gefällt es dir.
Ja, und das weiß ich, kann mich echt nur erinnern, da liegst du da und dann hörst du es wieder. Oh. Und irgendwann, weiß nicht, ab 9 in der Früh geht es los. Oder? War unglaublich. War schön, schöne Zeit. Liebe Grüße übrigens. Falls du zuhörst.
Ja, unbedingt.
Falls du zuhörst, du weißt ja eh, wer du bist.
Ja. Von mir nur liebere Grüße. Mhm. Okay, dann gibt es natürlich auch das sehr bekannte Lied Forever, also für immer jung, ne? mit dem André Heller, wo der Heller singt da in erster Linie, war auch im Duett. Taugt mir schon auch sehr. Ja, und dann kommt eben auch diese Phase in der zweiten Hälfte der 80er, sind wir jetzt, wo der Ambros ein bisschen aus dem Rampenlicht getreten ist und mehr für private Skandale eben gesorgt hat.
Der für eins noch vorziehen, weil wir über Ambros singt irgendwas gerade gesprochen haben. Ambros singt Moser.
Ja.
Darf man auch nicht außer Acht lassen, war großartig, finde ich. Also vor allem das erste Album hat mir auch dem Moser näher gebracht. Mhm. Wieder den wir auch mal machen sollten. Ich glaube, am Hans Moser kommen wir ja auch nicht vorbei.
Sehr gern, ja.
Ja. Mhm.
Ja, das Album heißt Der alte Sünder.
Ja.
2005 erschienen. Geil, ja. Wiener Lieder allgemein, also nicht nur Moser, glaube ich, sondern
Moser. Moser.
Und genau, oder die, super, ja. Also muss man auf jeden Fall meine gehört haben, würde ich sagen. Und das passt ja, ich wollte eigentlich nur kurz über Austria 3 nur reden. Deine Gefühle vielleicht und deine Emotionen über Austria 3, weil
ich hab das,
um es vielleicht vorwegzunehmen, ich tue mir ein bisschen schwer mit Jana, weil man eigentlich jedes einzelne Lied, das ich von Austria 3 her, lieber von den einzelnen Interpreten mag.
Kann ich so nicht unbedingt unterschreiben. Ich habe es sehr abgefeiert, ich habe es geliebt, Austria 3 leider nie live gesehen. Habe aber eine CD gehabt, die erste. Paar Konzertvideos gesehen. Hat mir voll taugt, habe ich wirklich großartig gefunden. Und es hat einfach vieles zusammengebracht. Ich meine, ich habe Danzer zu dem Zeitpunkt gut gekannt und Ambros.
Persönlich? Fähnrich,
nein, nicht persönlich. Aber halt seine Lieder. Aber Fähnrich habe ich nur so die Hits kennen und der hat auch einfach einen guten Schmäh gehabt. Und dann die drei zusammen zu sehen und wie die interagieren miteinander. Und das hat so gewirkt, wie wenn das irgendwie gute Haberer wären. Und das hat mir abgeholt. Und ja, schade, habe ich leider nie gesehen.
Das taugt mir schon sehr, immer so ein bisschen in deine Emotionen hineinzuspüren.
Ja, taugt dir das?
Ja, das, ich spüre es nämlich ja, weißt du? Und ich merke, wie der Pipo sich entspannt jetzt gerade, weil der spürt es auch und das taugt ihm voll. Taugt ihm voll, wenn wir über Helden reden, die echte Helden sind. Und
ja.
Beim Ambros gespürt das bei dir.
Ja, das gespürt aber bei dir auch, mein Freund.
Klar.
Nein.
Klar.
Ja, schon.
Ja, wobei, du spürst, dass ich ganz gut vorbereitet bin, weil ich das Buch gelesen habe. Ob er jetzt wirklich so ein richtiger Held ist für mich. Da ist er bei dir, glaube ich, schon im Ranking weiter oben. Also bei dir kriegt er sicher 9 von 10.
Es hat eine Zeit gegeben, da hätte er sicher 9 von 10 gekriegt, ja. Mittlerweile nicht, aber...
Schreibt sie uns in die Kommentare doch bitte, ja. Wie würdet ihr auf einer Skala von 1 bis 10 den Ambros ranken?
Ja, es ist der 70, dir geht der 70er Jahre Ambros ab. Leider. Den musst du nachholen und dann wirst du verstehen, was ich meine.
Ich habe mich jetzt ein bisschen nachgeholt. Es sind natürlich wunderbare Lieder, aber es ist richtig, wie du sagst, natürlich muss man das in die 90er oder in die 80er hören. Und 90er wahrscheinlich in meinem Fall. Und dann hast du einen anderen Bezug dazu. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Und sie sind schon sehr
düster.
Depressiv.
Ja, düster zum Teil.
Ja.
Heute 3 wir haben.
Ja,
mein Schatz, das
war vor. Vorige
Nummer, oder?
Super, ja. Und ich wundere
Wintersohn. Mich, dass dieser... Wintersohn ist doch eine Weltklasse-Nummer.
Ja, die kenne ich natürlich sehr gut. Ja.
Boah.
Das ist ein super, die habe ich sehr, sehr oft gehört.
Und mit der Stimme vom jungen Ambros?
Ja.
Ja. Weil ich glaube, da gibt es
auch...
Ja.
Mal leider habe ich irgendwas umgestellt auf meinem Soundboard, sonst könnte ich euch alles einspülen, liebe Leute. Tut mir sehr leid, aber auf das ist mir Zeit verzichtet.
Kannst du alles reinschneiden?
Nein, sicher nicht. Ja. So weit kam man noch. Nein, zurück gehen wir nicht mehr. Immer nur noch vor. Nein, ich werde das schon wieder schaffen. Ja, du, super. Habe ich einmal eine Zeit lang in einer Playlist drinnen gehabt und dementsprechend dann baust du natürlich den Bezug auf. Ja, toll. Tolle Zeit und sehr, sehr düster, ja, wie du richtig sagst. Aber genau
das. Aber genauso absurd auf der anderen Seite, ja.
Absurd, düster und mich wundert es ein bisschen, dass. Also, weil man ja.
Homophob? Und bin jetzt wieder über das Lied Gesöchter gestoßen?
Naja, aber vielleicht ist es ja auch. Vielleicht ist es ja von einer skeptischen Sichtweise geschrieben, oder?
Also, erst rein vom Text her, aber nicht. Aber ich, ja.
Das könnte ich mir aber das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Also, dass er absichtlich einfach so provoziert.
Ja.
Aber eigentlich
anders nur
deswegen,
ist.
Weil das Gegenteil eigentlich ausdrücken will.
Ja.
Doch, doch. Ja. Da gibt es ja eins über Gleichberechtigung auch und so, wo es ähnlich macht. Mir fällt es leider gerade nicht ein. Na gut, bevor wir uns mit Halbwissen da herumschlagen, ich wollte nur sagen.
Schenke mir nur Achterlein.
Ich finde es immer so witzig, dass er einfach so einfach gestrickt wirkt. Auch in diesem Buch jetzt wieder und auch in den Interviews und auch überhaupt immer eigentlich. Und auch in dem Falter-Interview zum Beispiel. Er wirkt einfach gestrickt wie ein Prolet und er schreibt da von sich selber, dass er eigentlich gar nicht so viel irgendwie am Kosten hat und trotzdem dann diese tiefsinnigen Lieder. Natürlich hat er es nicht selber geschrieben, vielleicht in der Phase.
Also nicht alle, zumindest.
Nicht alle, aber trotzdem, das ist interessant. Ja. Aber ja, es kann auch in einem Proleten viel Tiefsinn stecken.
Ja. Genau, und
auch er kann vielschichtig, liebe Leute.
Und er kann ja trotzdem ein guter Beobachter sein. Und ich finde schon, dass diese frühen, das sind schon zeitgeschichtliche Beobachtungen. Ja, und wenn du das anhörst und wirklich einmal die so zurückversetzt in diese Zeit, in Anfang der 70er, wo es keine Handys gegeben hat, kein Internet. Ja? Internet. Wahrscheinlich nicht einmal einen Fernseher, den er gehabt hat. Und so. Also das
finde ich. Autos.
Keine Autos. Nur Glockenhosen und seine Gitarre.
Keine Pferde.
Ja, kein Friseur, nix.
Ja, sehr wahr. Hm? Kein Geld haben sie gehabt.
Ja, das ist auch immer schön in so Heldengeschichten, finde ich, dass die irgendwo unten starten und vielleicht wirklich, wie du sagst, einfach nicht besonders gebildet sind. Also hat sogar die Grafische abgebrochen. Das heißt, kein Schulabschluss wirklich und kommen von irgendwo und ziehen das durch, bleiben dem treu. Prokopetz genauso. Finden sie zwar irgendwann, die machen das und irgendwann haben sie plötzlich diesen Hit. Ja, dann ist plötzlich ein bisschen Geld da. Und dann reitest du diese Welle weiter und dann glaubst, dass du ein Rockstar bist, obwohl du eine Jeans und ein Hemd trägst. Weißt? In Österreich zumindest, weil die viele verehren und alle deine Texte kennen und Skifahren mitsingen. Ja, natürlich hebst du irgendwann ab.
Ja, das ist alles nachvollziehbar. Okay, in seiner Biografie geht es dann weiter mit einer, also das haben wir jetzt Mitte 2000, mit seinem gesundheitlichen Absturz.
Ah, das wird interessant. Da kenne ich mich jetzt wirklich nicht mehr so aus. Da freue ich mich jetzt, deinen Worten zu lauschen.
Ja, viel habe ich eh schon gesagt. Also, er hat dann Konzerte abbrechen müssen aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Medien haben dann geschrieben, News glaube ich war es, dass er an Leberkrebs, am Leberkeks erkrankt ist, an Leberkrebs. Da hat es dann sogar eine Klage vom Ambros seiner Seiten her gegeben, weil das sehr reißerisch aufgemacht gewesen ist. Und wir sind dann auch nur 6.000 Euro, weil es ist ihm auch die zugesprochen worden, dass er Recht hat. Das Recht ist ihm zugesprochen worden. Und er hat dann dieses Geld einem Hilfsprojekt in Afrika gespendet. In Wahrheit ist er zwar an Krebs erkrankt, aber an Prostatakrebs. Und das ist dann auch im Frühstadium relativ schnell durch eine Strahlentherapie zum Guten gebracht worden. Und genau, er hat dann auch bereits 2007, also ein Jahr später, wieder Termine wahrnehmen können. Das ist ganz interessant. Was ist aber wirklich jetzt sein Problem gewesen? Mit dem eröffnet er dieses Buch. Er hat eben massive, das beschreibt er gar nicht genau, was es ist, aber es ist eine Problematik in der Wirbelsäule. Und bevor man sich die Wirbelsäule operieren lässt, ich glaube, da vergeht schon ein bisschen Zeit und er hat es, glaube ich, lange nicht so richtig checkt, was da los ist. Auf jeden Fall hat er, was er da schreibt, unfassbare Schmerzen gehabt. Also unfassbare Schmerzen müssen das gewesen sein. Hat da einen Selbstmord gedacht und zusätzlich ist dann auch noch die Zeit, also das gewesen mit den Zwillingen und dieser Frau. Und da war er in einem unglaublichen Loch. Genau. Und ja, letztendlich auserzogen, Horden, Down, wieder eine Frau, mit der ist er immer nur beieinander. Also die Operation hat ihn zum einen ausgezogen. Die hat er 2014 an sich dann machen lassen. Und die Frau Uta, nennt das im Buch, Schäfauer steht in Wikipedia, heißt sie eben Nachnamen, die er dann 2017 geheiratet hat. Also beschreibt er auch sehr nett, das ist eigentlich ein Fan von ihm gewesen, die er schon viel länger kennt als 2017, wo er es geheiratet hat. Die haben immer Kontakt gehabt und die war immer irgendwie von ihm da, wenn es ihm nicht gut gegangen ist. Mal haben sie mehr Kontakt gehabt, dann wieder mal ein, zwei Jahre nicht, dann wieder schauen. Und ja, irgendwie hat es dann passt, letztendlich. Ja.
Gebitte sei so lieber, nimm mal dieses Buch am Freitag dann mit. Das würde ich gern lesen. Olli, eine Frage nur. Geht er in dem Buch einmal auf den Motorbootunfall ein?
Nein, also ich muss sagen, ich habe 15 Seiten habe ich ungefähr noch. Bin ich heute nicht mehr dazugekommen, weil ich recht eingespannt war.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass er in den 15 Seiten nur auf den Motorbootunfall eingeht.
Gut.
Ja, sein Sohn vielleicht ist auch noch ganz interessant, der aus der Ehe mit seiner Frau Margit, also das ist seine zweite Ehefrau gewesen, also zuerst 72 hatte die Christel geheiratet, dann die Margit, da geht sein Sohn Matthias hervor und der ist Schlagzeuger bei Seiler und Speer.
Ah, jetzt ergibt es, ja, okay, jetzt ergibt es auch Sinn plötzlich.
Genau, und diese Frau, die er nur als die Frau bezeichnet, mit der war er von 2004 bis 2013 beieinander, und die heißt Anne Reger, wo die Zwillinge Rosalie und Sebastian entstanden sind. Also sozusagen war er viermal verheiratet und ich glaube, ja, bei der Christel da, bei der ersten Frau, da war er dann 9 Monate in Amerika.
Ah, okay.
Ja, das war's. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Boah, so vieles. Wolfgang Ambros macht so viel auf. Also, ja. Was ist mit dem Motorbootunfall gewesen? Zum Beispiel. Das sollte man vielleicht der Vollständigkeit halber schon nur erwähnen. Wolfgang Ambros, ich weiß aber nicht mehr genau, wann das war. War das nur in den 80ern? Hat er den Motorbootführerschein und ist da mal über einen Schwimmer drüber gefahren.
Ach so, ja doch, natürlich beschreibt das. Jetzt, ich weiß gar nicht, warum ich das irgendwie jetzt nicht gleich verbinden habe können, aber natürlich, ja, das war ja die ärgste Geschichte.
Ja, voll, bitte, gib uns die noch.
Naja, er ist letztendlich hat er da, ist jemand gestorben dabei. Bei diesem Unfall. Er hat ein Motorboot sich gekauft, genau, und ein Freund von ihm hat auch eins gehabt und sie sind am Hafen gewesen und irgendein Typ, er beschreibt nur als, glaube ich, Physiklehrer oder so, oder als Physiker, glaube ich, der im Rollstuhl gesessen ist, wollte unbedingt mit ihm, also der dürfte im Freundeskreis von dem anderen gewesen sein oder wie auch immer, aber war jetzt so eine Partie, weil das war ja damals überhaupt, also das schildert er ja sehr, sehr viel und sehr oft, dass er halt einfach durch den ganzen Lifestyle, durch die Party-Szenen und so natürlich mit viel Leuten zusammengekommen ist und das war halt auch so eine lockere Situation. Und er schreibt halt zumindest jetzt im Nachhinein, er wollte ihn eigentlich partout nicht mitnehmen. Und der wollte aber, der war so lästig und so penetrant, dass er bitte, bitte da mitfahren darf.
Wann war denn das? Wann war das? Weißt du das noch?
Ich kann gern mir 5 bis 10 Minuten nehmen und die Stelle im Buch heraus.
Nein, nein, aber war das in den 80er oder in den 90ern?
80er, hätte ich jetzt einmal gesagt. Mhm. Ja, genau.
Ja, gut.
Und letztendlich hat er ihn aber mitgenommen und dann da sind die zwei Motorboote parallel so über die Wellen gefetzt und haben wir da Gaudi gehabt.
Wo war das?
Das war in Griechenland. Mhm. Glaube. Aber bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube in Griechenland, weil Griechenland war so seine zweite Heimat. Da hat er sich immer wieder seine Auszeit genommen, wenn es am Zypern ist. Und dann wollte er zu irgendeiner Insel oder was weiß ich schwenken. Und hat sich kurzfristig aber dazu entschieden, doch nochmal auf die andere Seite so eine Schleifen zu machen, um irgendwie nochmal eine Action quasi, was zu bieten, seinen Gästen was zu bieten. Also der eine war nicht der einzige, der Rollstuhlfahrer, der was mit war. Und das andere Motorboot hat sich quasi das gleiche gedacht und nur leider sind sie in die gleiche Richtung geschwenkt und aufeinander zugekrocht. Und tatsächlich... Also das eine Boot ist dem anderen eingefahren und drüber gekupft und ärgste Szene, also wahnsinnig wilder Unfall. Und dieser Rollstuhlfahrer, der nicht schwimmen hat, Kinder ist dabei ums Leben gekommen. Ja.
Ach der so, war das? Noch,
hat ihn sogar noch, also alle sind halt ins Wasser gefallen, und aber da hat es halt, ich weiß jetzt nicht, ob es Verletzungen gegeben hat, nur schwerere oder sonst was. Sie dürften vielleicht auch schon vorher das Boot verlassen haben, bevor sie irgendwie gemerkt haben, dass da jetzt das andere Boot auf sie zusteuert und der war halt im Rollstuhl. Und der Amboss hat ihn dann noch irgendwie aus dem Wasser fischen können, aber er ist leider dann verstorben. Ja, das ist echt eine wilde Geschichte, du hast recht. Ja, aber er ist jetzt nicht beschuldigt worden, er hat es natürlich mit sich herumgetragen, aber er hat es auch, und da kommt irgendwie auch sein Charakter dann auch ein bisschen wieder so zum Vorschein, dann irgendwie auch abhaken können, weil er halt gesagt hat, ja, irgendwie so, ich kann auch nichts dafür, was soll ich machen, so in die Richtung. Mhm. Ja. Genau.
Ja, so können wir jetzt den Podcast eigentlich auch nicht enden lassen, oder? Hast du ein Rezept vor, mitgenommen?
Ja. Also, die wunderschöne, neu eingeführte Rubrik Fakten statt Bananen und diesmal habe ich ein Rezept statt Bananen.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Ich habe mir gedacht, heute sage ich euch mal, wie man ein gutes Chili Sin Carne mit Sojagranulat zubereitet. Für 4 Personen braucht man Gemüsebrühe, Zwiebel, Sojagranulat, Rapsöl, Chili, vielleicht ein Knoblauchzecherl, Paprikapulver, Tomatenmark, Kidneybohnen, Mais, das war so das. Salz, Pfeffer, Zucker, wenn es wollt, optional.
Du, Rapsöl, alle. Ja. Wenn man sagt, man will auf alle Öle bis auf Olivenöl, weil es am gesündesten ist, verzichten, kann man da auch Olivenöl nehmen statt dem Rapsöl? Oder ist Rapsöl da wirklich zwingend erforderlich?
Es geht nur mit Rapsöl.
Ah.
Leider muss ich dich da enttäuschen. Olivenöl sollst du nicht erhitzen, Christian.
Nein, geht es ums Erhitzen? Das weiß ich schon. Geht es ums Erhitzen? Ja. Das heißt, könnte man dann Ghee oder Butter nehmen?
Butter im Chili klingt für mich jetzt nicht. Da müsstest du den Dave fragen. Ne? Heute ist eh gut drauf, weil nicht vorgelesen worden ist. Vielleicht kannst du die von deiner Seite her melden,
ja, okay.
Beim Chrissy in unserer Gruppe schreiben. Ja. Bist nämlich, also für mich, der größte Chili-Macher aller Zeiten, ja? Oder ja. Auf Erden.
Ja, was mache ich mit dem Rapsöl? Was brate ich denn an? Die Knoblauchzehen?
Ja, sicher, alles halt, was halt da so ist.
Ne? Ja, aber das schwimmt ja alles in so einer Suppe, oder?
Naja, Zwiebeln musst du schon anschwitzen.
Okay, ja. Du überhaupt nicht aus, ja, da nehme ich Butter oder Ghee. Da nehme ich Ghee. Oder kannst du Kokosfett nehmen. Aber Rapsöl, ja, gilt es zu vermeiden. Bitte, okay, hört auf mit Rapsöl.
Also ich würde wirklich gerne in Dave's Meinung hören und am liebsten werden wir, wenn wir beide in Dave besuchen, was jetzt auch bald ansteht.
Ja.
Der Sommer kommt. Dass er uns vielleicht ein Chili macht. Da hat man sehr
drauf.
Er macht es ja gerne mit Reis. Das ist ja auch sehr interessant.
Ich würde da gerne, interessant, ja. Aber ich würde da gerne jetzt gerne einen Termin vereinbaren, weil ich muss da zwar innerhalb kürzester Zeit nach Oberösterreich. Und zwar würde ich gern, weil ich muss dann weiter nach Schwanau. Das ist nicht weit weg vom Davy. Ich würde gern am 23. August kommen. Na, passt. Und dort übernachten, wenn das passt für euch.
Ausgemacht.
Passt es, ja?
Ich glaube schon. Also wenn ich nicht wieder beim Wrestling in London bin, dann.
Gern. Ah, ist es in der Zeit?
Das weiß ich nicht genau. Das kann ich nicht sagen. Aber ich kann gerne mal auf
schau mal nach. Wir sind ein gläserner Podcast.
Schauen wir mal.
Ich glaube, das sind die letzten Minuten, die auch den Fans taugen.
Ja, du kannst uns vielleicht während die Nachschauen ein bisschen dazu hast, eine neue Serie geschaut einmal oder einen neuen Film.
Na, aber ich habe eine Fanpost bekommen, die ich an dich weitergeleitet habe und die zu Tränen gerührt habe.
Wir haben mich zu Tränen
gerührt. Wir haben,
am 27. August ist das. Wann möchtest du zum Dave?
Warte, lass mich nochmal so bis zugemacht. Am 23.
Ne, das wäre perfekt, ja.
Am 24. setze ich mich in Zug und fahre nach Schwanenstadt.
Okay, na dann treffen wir uns am 23. beim Dave. Ihr seid alle herzlich eingeladen, alle Fans. Machen wir gleich ein Fanfest dort.
Machen wir ein Fanfest dort, aber ich trage es wirklich ein. Und dann ist es fix für mich.
Ist fix.
Ich trage das nicht. Okay. Dave Linz.
Kannst du das dann scheren mit mir oder so, mit uns beiden gleich?
Das weiß ich nicht. Noch nicht. Könntest du mir nur die Adresse schnell durchsagen, wo das ist? Also das
warte, ich blende es unten ein, damit es jeder
abschreiben kann. Ein. Ja. Da werden wir übernachten bis 24. und ich fahre dann weiter nach Schwanenstadt. Das ist perfekt. Das freut mich sehr. Das ist super, so super. Macht es Sinn.
Kannst du dann vielleicht noch ein paar Salzburger Fans mitnehmen Richtung Schwanenstadt? Die können dann mit dem Zug noch weiterfahren.
Ja klar, sicher.
Ja.
Also falls die stehen bleiben.
Du bist aber ein Star zum Angreifen.
Ich bin in dem Sommer so lang weg. Ich glaube, ich freue mich auch wieder ein bisschen auf Zuwendung von Fans. Nach so langer Zeit.
Na sicher. Na, das wird einer der größten Highlights aller Zeiten. Da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Hoffentlich bleiben wir alle gesund. Vor allem an dem Wochenende, aber bis dorthin. Esst viel Chili Sin Carne bis dorthin, ja. Da müsst ihr jetzt da das, wie du richtig schon gesagt hast, ja, die Gemüsebrühe aufkochen, ja. Die Zwiebeln schälen und würfeln. Säuregranulat 5-10 Minuten in die Gemüsebrühe eine.
Ein Wacker.
Abtupfen lassen.
Nur wie geht's denn dir jetzt unter uns? Ich habe kein Problem mit Sojagranulat, aber viele Menschen in meinem Umfeld haben Probleme mit Sojagranulat. Wie geht's dir?
Also mir geht es sehr gut mit Sojagranulat. Ich mag Chili mit Sojagranulat lieber als Chili mit Faschierten.
Ja. Vor allem schmeckt es keinen Unterschied, gell?
Es schmeckt genau gleich, ja. Das stimmt. Okay, die Sojagranulat, und jetzt pass auf, Christian, das ist für dich sehr interessant, musst du mit Rapsöl dann in der heißen Pfanne mit den Zwiebelwürfeln vermischen und anbraten.
Ja, aber da bin ich wirklich auf die Meinung vom Dave gespannt. Okay, wenn man es anbraten muss, ich würde einfach Butter nehmen oder Ghee. Ich sag's. Ich meine, Kokosfett, okay, hat zu viel Eigengeschmack. Ghee. Du kennst Ghee nicht?
Ich kenne ihn Guy Fourchet, dieser Tennisspieler.
Schreibt man den Ghee?
Nein, glaube ich nicht.
Naja. Schau das mal in Ruhe an, die Fans, die Hände wissen das ja, was Ghee ist.
Ja, na super.
Das ist aus der ayurvedischen Küche.
Sehr schön, sehr schön. Also, Ihr müsst dann das Paprikapulver, die Chili, also die müsst ihr auch vorher schneiden, haut euch bitte nicht die ganze Chili rein. Das hat euch selber angefallen. Ne? Knoblauch auch zuerst schneiden, Tomatenmark auch in die Pfanne anbraten, dann die Brühe, die geht dann so ein bisschen auf. Ja? Die geschälten Tomaten und die also die Brühe halt.
Die Brühe.
Gefangene. Ja. Nein, ich glaube, sie geht nicht aus, sondern sie. Man muss auffangen, ja? Im Verlesen. Und sie gibt seine Pfanne. Dann Mais und Bohnen. Ja? Indianerbohnen haben wir immer gesagt früher. Und vorher vielleicht in einem Sieb noch ein bisschen abtropfen lassen. Abspülen mit Wasser und so. Eine. Und für 20 bis 25 Minuten köcheln lassen.
Zudecken.
Salz und Pfeffer optional, dann einmal mit Zucker abschmecken.
Zudecken.
Steht da nichts von. Ein bisschen nur aufkochen lassen und dann guten Appetit.
Passt. Dann.
Wir hören uns in 14 Tagen.
Viert euch.
Danke fürs Dabeisein und Zuhören.
Genau. Und auch dafür, dass ihr in 14 Tagen wieder einschaltet. Oder in einer Woche, wenn es wieder heißt 5 aus 250.
Oh.